Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Ja, das war knapp. Noch vor ein paar Wochen hieß es, das Goethe-Institut muss bluten. Aber die Sparmaßnahmen wurden abgewendet. Und so geht man etwas freudiger in das neue Jahr und blickt auf das alte. Das tun wir jetzt mit der Präsidentin des Goethe-Instituts, Carola Lenz. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Balzer.
Wie haben Sie es geschafft, die Kürzungen, die ja noch im Herbst eigentlich auf der Agenda standen, wieder zurücknehmen zu lassen? Wie haben Sie es geschafft, dass das Goethe-Institut wieder finanziell auf offenbar guten Beinen steht?
Ich glaube, ganz entscheidend ist, dass wir sehr intensive Gespräche mit vielen Parlamentariern geführt haben und dass wir auch sehr eng mit dem Auswärtigen Amt hier zusammengearbeitet haben und mit dieser gemeinsamen Anstrengung, mit viel Unterstützung von Partnerinnen und Partnern des Goethe-Instituts, Mitgliedern, die Briefe auch geschrieben haben, um die Wichtigkeit von Kulturpolitik nochmal deutlich zu machen und letztlich auch mit einer sehr freundlichen und unterstützenden Begleitung durch die Medien. Also ich freue mich und bedanke mich bei allen, die uns dabei auf dem Weg begleitet und unterstützt haben.
Aber gibt es eine Erklärung dafür, dass es Zweifel daran gab, dass das Goethe-Institut genau das Budget braucht, was es fordert?
Ich glaube, es gab keine Zweifel in dem Sinne, sondern es ist so, dass alle zur Konsolidierung des Haushalts beitragen müssen und dass in diesem Zuge ja auch das Auswärtige Amt insgesamt weniger Mittel zur Verfügung gestellt bekommen hat im ersten Entwurf. Und das bedeutete einfach, dass es zusehen musste, wie sie selbst im Haus die geringer werdenden Mittel umverteilen. Also jeder hat da einen Beitrag leisten müssen zum Sparen. Also auch die anderen Mittlerorganisationen, auch Programme im Auswärtigen Amt selbst. Und dann ist jetzt im zweiten Anlauf, Gott sei Dank, der gesamte Mittelansatz fürs Auswärtige Amt erhöht worden. Das ist sehr positiv und ich glaube, was sich ausdrückt darin, ist auch nochmal eine Wertschätzung, dass in der größten außenpolitischen Krise, die die Bundesrepublik mindestens seit der Wiedervereinigung, wenn nicht seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt, dass da eben auch Kulturpolitik eine ganz entscheidende Rolle spielt.
Bleiben wir einen Moment noch mal kurz beim Geld. Wir wollen nicht die ganze Zeit über das Geld reden, versprochen. Aber diese Zahl von 14 Millionen Euro, die da jetzt im Raum stehen, die sollten gekürzt werden, sind sie nicht gekürzt worden, aber hängen an so einer Art Neukonzeption. Das ist zumindest die Erwartung des Auswärtigen Amtes, das hören wir. Was heißt das konkret für Sie?
Also der Beschluss heißt haushalterisch förmlich gesagt ein sogenannter Maßgabebeschluss. Das heißt, das Auswärtige Amt muss, damit diese 14 Millionen freigegeben werden, bis spätestens Mitte nächsten Jahres einen Bericht abliefern, der gewissermaßen eine Aufgabenkritik, eine Revision der Aufgaben des Goethe-Instituts enthält, im Sinne von draufschauen, was das Goethe-Institut jetzt tut, ist weiterhin so notwendig in den neuen außenpolitischen Herausforderungen. Was muss sich eventuell ändern? Wie müssen wir Prioritäten möglicherweise umschichten? Und wie gehen wir da mit den neuen strategischen Herausforderungen für die Außenpolitik um? Ich glaube, das ist erstmal eine ganz konstruktive Aufgabe, die wir gemeinsam vertrauensvoll mit dem Auswärtigen Amt angehen werden.
Vertrauensvoll klingt natürlich gut. Trotzdem stellt man sich die Frage, wie stark sollte das Auswärtige Amt eigentlich mitreden, wenn es um auswärtige Kulturpolitik in Form des Goethe-Instituts geht? Also wo ist da für Sie auch so eine Grenze, wo Sie sagen, das Goethe-Institut braucht auch eine Unabhängigkeit und kann auch nicht immer in Außenpolitik eingebunden werden?
Wir sind eine unabhängige Mittlerorganisation und das seit 70 Jahren. Wir sind ein Aspekt von Gesellschaftspolitik. Und die kann andere Dimensionen eröffnen als Diplomatie, als Wirtschaftspolitik. Und ich glaube, das ist wichtig.
Gleichzeitig stehen wir ja, Sie haben es ja schon angedeutet, vor großen Problemen, vor einer Verstärkung von, ich sag mal, Machtpolitik auf dieser Welt, von geopolitisch massiven Herausforderungen, glaube ich, die wir uns alle vor ein paar Jahren nicht hätten denken können. Ein Krieg mitten in Europa, Machtblöcke, Bedrohungen, vieles andere mehr. Was kann, was soll das Goethe-Institut da im Einzelnen tun? Was erhoffen Sie sich auch für das nächste Jahr?
Ich glaube, es gibt drei ganz wichtige Standbeine unserer Arbeit. Das eine ist, und das wird immer wichtiger, Schutzräume. Öffnen, erhalten, sichern, unterstützen. Was meine ich damit? Wir müssen in illiberalen Kontexten, in denen wir inzwischen zunehmend arbeiten, physische Räume anbieten, wo sich kritische intellektuelle Künstlerinnen und Künstler treffen können, austauschen können und relativ frei von Zensur miteinander überhaupt agieren können. Das ist ganz zentral. Das ist eine sehr indirekte Form der Demokratieförderung, aber eine absolut notwendige. Zu diesen Freiräumen gehört auch zum Beispiel so ein Programm wie Goethe-Institut im Exil, was wir für Diaspora hier in Berlin aufgebaut haben.
Das ist Ukraine, Iran.
Das wird wechselnde Schwerpunkte haben. Im Moment war es erstmal die Ukraine. Es kommt als nächster Schwerpunkt Afghanistan. Aber Ukraine hört nicht auf. Dazu kommt dann auch noch Iran. Also das wird ein Ort sein, der teils physisch, teils hybrid, teils digital Künstlerinnen und Künstlern, die geflohen sind, ermöglicht, miteinander Kontakt aufzunehmen, sich mit deutschen Kulturinstitutionen zu verbinden und einfach auch sich untereinander auszutauschen. Also dieses Schutzraumkonzept, das gilt sowohl für die Länder, die Gastländer, in denen wir unterwegs sind, als auch für die geflohenen Kulturschaffenden, die jetzt hier in Deutschland, in Europa sind. Das zweite Standbein, was, glaube ich, man gar nicht überbetonen kann, so wichtig ist, ist, das ist ein Netzwerk bauen, und zwar eben ein Kulturaustausch, für den wir stehen, der ist nicht nur bilateral und binational. Das ist nicht nur Deutschland und das jeweilige Partnerland, Gastland, sondern das ist auch ein Suchen nach Plattformen, nach Formaten, in denen sich Menschen aus unterschiedlichen Ländern untereinander mit uns gemeinsam austauschen. Also man hätte vielleicht vor ein paar Jahren noch gesagt, wir brauchen überhaupt keine nationale Kulturpolitik mehr. Heute ist alles transnational. Interessanterweise ist das ganz aus dem Gesprächshorizont verschwunden. Ich glaube aber, dass das Goethe-Institut mit seinem internationalen Netzwerk die Chance hat, ein Stück von diesen transnational sich gegenseitig reflektierenden und sich gegenseitig befruchtenden Perspektiven weiterzuführen. Also ich glaube, das ist die zweite große Stärke des Goethe-Instituts, dass es diese Netzwerke untereinander baut. Und das dritte, nicht zu vergessen, Deutschunterricht. Deutschunterricht ist ganz zentral. Deutschunterricht schafft Perspektiven auf Deutschland, ermöglicht Mobilität. Es ermöglicht auch in Ländern, wo gar nichts anderes mehr geht, kann Deutschunterricht der Raum sein, in dem überhaupt nochmal ein Schauen auf andere Gesellschaftsmodelle möglich ist, in denen Vertrauen aufgebaut werden kann zwischen Teilnehmern, die über ein paar Wochen Sprachkurs machen und so weiter. Und außerdem ist der Deutschunterricht, wie wir ihn erteilen, partizipativ, ermächtigt. Das ist in der Form, wie da didaktisch gearbeitet wird, schon irgendwie ein Gegenmodell zu einem sehr dirigistischen und sehr lehrerzentrierten Unterricht. Also ich glaube, diese drei Säulen und diese drei Arbeitsformate schaffen dann auch Freunde für Deutschland. Und insofern tragen sie bei zu Vertrauensbildung weltweit. Sie werben auch für Deutschland, ganz bestimmt.
Auch als Arbeitsmarkt?
Als Arbeitsmarkt, ja. Denn auch da, man muss sich klar machen, die Welt wartet nicht auf Deutschland. Die wartet nicht darauf, dass wir allen sagen, wie es funktioniert, wie Erinnern funktioniert, wie Demokratie funktioniert. Also kein Mensch wartet auf uns. Im Gegenteil, man sieht dann eher mit Sorgen auf Rechtsradikalismus und Rassismus in Deutschland. Und die Welt wartet auch nicht darauf, in Deutschland als Fachkraft zu arbeiten. Da sind andere Länder oft attraktiver. Das heißt, wir müssen aktiv werben. Und ich glaube, das können wir durch eben diese Vorintegrationsangebote, durch Sprachunterricht und vieles mehr, was wir in den Ländern anbieten und was wir dann so als Brückenfunktion dann auch in Deutschland weiter anbieten. Also das heißt, wir können potenziell interessierte Fachkräfte wirklich von ihrem Gastland, von ihrem Ursprungsland her bis hierhin betreuen und auf dem Weg begleiten. Ich glaube, das ist auch eine einmalige Chance.
Das klingt eigentlich nach einem globalen Akteur, der ja versucht, verschiedene Kulturen, verschiedene soziale Gruppen auch ins Gespräch zu bringen, vielleicht auch für eine bestimmte auch politische Ethik zu stehen, also von Gleichberechtigung, Demokratie, Transparenz und weniger eigentlich nach dem, wie vielleicht viele von früher noch das Goethe-Institut sehen, nämlich als Repräsentant der Kultur, die aus Deutschland kommt. Dieses Bild ist für immer vorbei.
Ich würde das nicht so radikal sehen. Das Goethe-Institut plant seine Arbeit nicht in München zentralistisch für alle Standorte der Welt. Ich bin jetzt endlich im letzten Jahr in doch einigen Goethe-Instituten gewesen, in Tokio, in New York. Ich war in Senegal, in Dakar, in Italien, in verschiedenen Standorten und so weiter. Und was ich wirklich faszinierend finde, ist, wie unterschiedlich das Goethe-Institut an den verschiedenen Standorten arbeitet. Und zwar eben gibt es schon verbindende Themen, die auch in verschiedensten Instituten bearbeitet werden, aber jedes Institut reagiert auf lokale Bedürfnisse, auf lokale Szenen. Und deswegen ist zum Beispiel in New York eine Arbeit hervorragend angenommen worden und richtig wichtig gewesen für die Kunstszene, dann eine junge Kunstszene, ein Projekt mit Henrike Naumann, einer Berliner Künstlerin, Videokünstlerin, die eine tolle Arbeit gemacht hat zum Thema des Sturms auf das Kapitol. Und die hat diese Arbeit in einem Off-Center in der Nähe von Manhattan gezeigt, also in Queens. Und das hat ganz viele junge Künstlerinnen und Performer in New York angesprochen und so weiter und so fort. Das ist ein Beispiel. Ja, das war Kunst aus Deutschland, eine Künstlerin aus Deutschland, die aber da in Interaktion gegangen ist. Sie hat auch 3 Monate in New York gelebt, hat dort ihre Materialien gefunden, um dann aus ihrem Blick auf dieses Kapitol-Event eine künstlerische Antwort oder eine künstlerische Provokation zu machen. Also das ist
idealtypisch
so ein Beispiel.
Idealtypisch für Sie.
Das finde ich ein gutes Beispiel dafür, wie eine Kunstszene aus Deutschland sich vernetzt mit jetzt in diesem Fall jungen Off-Künstlerinnen und auch Intellektuellen in New York. Es gibt andere Beispiele, wo das ganz klassisch läuft, wenn zum Beispiel gerade auch in repressiven Kontexten deutsche Filmserien gezeigt werden. Da können sie nicht so ohne weiteres vielleicht mit lokalen Künstlern, die widerständig sind, offen arbeiten. Aber über das Zeigen von einer Serie von deutschen Filmen oder ein Theaterfestival mit Produktionen, die aus Deutschland oder aus anderen europäischen Ländern kommen, also auch wieder so eine multilaterale Arbeit, das bietet dann manchmal einen Raum, wo lokale Künstlerinnen und Intellektuelle sich irgendwo selber einbringen können und sagen, im Grunde genommen diskutieren wir hier über uns, auch wenn wir jetzt europäische Kunst anschauen. Wir versuchen das nachhaltiger zu machen, also nicht so diese one night
kulturellen One-Night-Stands.
Die kulturellen One-Night-Stands. Sondern wir versuchen das einzubetten in Workshops, in längere Aufenthalte, in Auseinandersetzungen. Beispiel wäre auch Ensemble Modern, was mit Musikern aus dem Senegal zusammenarbeitet. Beispiel wäre eine ganz tolle DJ-Ausbildung und Radiojournalismus zur Musik, wo ein Berliner Top-Radiojournalist, der mit Musik arbeitet, dann im Senegal einen Kurs gegeben hat. Also lauter solche Formate. Ich glaube, das Goethe-Institut arbeitet da sehr vielfältig. Das Problem, was wir manchmal haben in der öffentlichen Darstellung und auch wie wir wahrgenommen werden, ist, weil wir so viele tolle einzelne Projektlinien haben, so viele spannende Programme haben, wo Leute im Senegal, in Kamerun, in Tokio wirklich sagen, Mensch, so müsste man arbeiten und wir würden gerne auch so arbeiten und so weiter. Es fällt uns manchmal schwer, gerade weil es lokal so spezifisch ist, das in eine Erzählung zu bündeln, wo wir dann hier sagen können, und das Goethe-Institut steht für und dann kommen 5 Sätze. Das ist manchmal eine Herausforderung, in Kombination auch damit, dass wir im Moment in der Politik ganz viele jüngere, neue Parlamentarier haben, die noch nicht die Gelegenheit hatten, vor Ort in verschiedenen Auslandsstandorten das Goethe-Institut kennenzulernen. Ich glaube, das passiert in den nächsten 2-3 Jahren, werden die Reisen wieder zunehmen, werden immer mehr Politiker auch die Chance haben, jüngere Politiker diese Arbeit vor Ort kennenzulernen und werden das dann auch besser einschätzen können und auch besser schätzen und wertschätzen können.
Carola Lenz, die Präsidentin des Goethe-Instituts, mit einem Blick zurück auf dieses Jahr 2022, vor allem auch mit einem Blick nach vorne auf das neue Jahr. Jetzt kurz vor Weihnachten war sie bei uns hier im Studio. Ich danke Ihnen sehr.